Ihr Lieben, wann habt ihr euch zum letzten Mal gefragt, warum tue ich eigentlich das, was ich Tag für Tag tue? Warum stehe ich morgens früh auf, um diesem Job nachzugehen? Warum investiere ich so viel Kraft in die Erziehung meiner Kinder? Warum gestalte ich mein Leben so wie ich es gerade tue? Warum? Ich kann diese Fragen zusammenfassen in einer ganz großen Frage. Warum lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens in dieser Welt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so meine Mühe mit so großen Fragen. Ich sage dann immer, jetzt hast du nicht die Zeit dafür. Und auch gar keine Kapazität, die ist ganz wichtig, die Frage, aber jetzt nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ihr Lieben, liegt es weder an der Zeit noch an der Kapazität, sondern an meiner Lust. Ich will mich oft gar nicht diesen Fragen stellen. Denn was wäre ganz hypothetisch mal gesprochen, wenn die Antwort, die ich finden würde, nicht zu dem Leben passen würde, an das ich mich gerade so gewöhnt habe? Was wäre dann? Wollte ich diese Antwort hören? Und vielleicht spielt auch das mit hinein. Wir leben nun in einer Zeit, die konsequent die Frage nach dem Sinn vermeidet. Glaube und denke alles, was du willst, ist ihr Credo. Tu einfach, was dir entspricht. Sei einfach du selbst. Sei da. Es gibt sogar eine ganze philosophische Richtung, Existenzialismus, die das rechtfertigt und sagt, so lebt sich's gut. Jesus ist da ganz anders. Wir haben ja einen Text aus der Bergpredigt gehört, auch die letzten Sonntage schon. Und ich habe so das Empfinden, wenn ich diese Bergpredigt lese, dass Jesus regelrecht darum ringt, uns zu vermitteln, ich habe einen Plan für euch. Nicht in dem alles vorgeschrieben ist, aber Gedanken, die euer Leben reich machen. Ich habe einen Sinn für euch. Ihr lebt nicht einfach so. Es ist nicht Zufall und macht das Beste draus. Sondern ich möchte, dass in deinem Leben, eurem Leben etwas passiert. Euer Glaube, sagt Jesus, ist nicht nur eine Privatangelegenheit, sondern euer Glaube, der soll Auswirkungen haben, ausstrahlen. Ihr dürft Einfluss nehmen und die Atmosphäre des Himmelreiches verbreiten, dort, wo ihr lebt. Das ist mein Blick auf euer Leben, das ist meine Sehnsucht für euch. Das ist das, worin ihr glücklich werdet, wenn ihr es ergreift. Jesus sagt uns, durch so viele Stellen in der Bibel, durch unseren Charakter und unsere Art zu leben, möchte er sich offenbaren. Damit Menschen erkennen, dass Gott sie liebt. Dass es Versöhnung gibt. Dass Heilung ihrer zerbrochenen Existenz möglich ist. Dass Hoffnung sie aufrichten kann. Und dazu sagt Jesus, seid ihr Salz der Erde und Licht der Welt. Wir sind heute zum dritten Mal unterwegs in dieser Predigtreihe Salz und Licht. Und ich möchte nur einen einzigen Vers ins Zentrum unserer Gedanken heute stellen. Das ist gleich der erste Vers dieses kurzen Abschnittes, Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Salz der Erde. Wahrscheinlich denken die allermeisten von uns dran, ja, Salz, das brauchen wir. Stellt euch vor, ein Frühstücksei ohne Salz. Mag jemand Frühstücksei ohne Salz? Oh. Jetzt muss ich die Kurve kriegen. Ich versuche es nochmal. Ein Brot ohne Salz. Brot ohne Salz? Ernsthaft? Habt ihr mal probiert? Mehl und Wasser? Super im Geschmack. Nämlich gar nicht. Schmeckt gar nicht. Und in aller Regel ist für uns Salz das Würzmittel. Wir wissen, eine Prise Salz und das Essen schmeckt. Gesundheitsbewusste sagen, nimm nicht so viel Salz, entzieht dem Körper Wasser. Und recht haben sie. Aber das ist unser Horizont und wir hören das, wenn Jesus hier sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid die Würze dieser Welt. Man kann kann so denken, das ist auch nicht falsch, aber die Jünger haben das nicht so gehört. Damals vor 2000 Jahren hat man es ganz anders verstanden, weil man das Salz nämlich nicht zunächst und als erstes zum Würzen des Sonntagsbratens benutzt hat, sondern für zwei ganz andere wichtige Dinge. Man nutzte es zum Konservieren von Speisen. Es gab damals noch keine Kühlschränke. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie ein Leben ohne Kühlschrank läuft, oder? Und wenn du dann im heißen Mittelmeerklima lebst, das kriegen wir ja auch bald in den nächsten Jahren hier, und man sich dann fragt, wie will man den Fisch, den man gestern gefangen hat, nächste Woche für die Kinder noch frisch halten, oder das Fleisch, dann gibt es nur eine Möglichkeit, mit Salz einreiben. Man pökelt die Lebensmittel. Und richtig, das Salz entzieht der Speise, der Lebensmittel, das Wasser. Auch den Bakterien und Pilzen, die sie verderben würden. Salz schützt also vor Fäulnis. Salz hält das Lebensnotwendige im Bestand. Es schafft eine Sicherheit, dass das Lebensnotwendige erhalten bleibt. Und die zweite Funktion war die, dass man Salz zum Reinigen brauchte. Jeden Morgen, wenn ihr Haare wascht, benutzt ihr ein Shampoo. Ich habe schon mal gefragt, wie die Jünger und Jesus sich die Haare gewaschen haben. Ich weiß es nicht, aber sie hatten definitiv kein Shampoo und auch keine Seife. Das ist ein Problem. Wie macht man sich denn sauber? Antwort, man hat sich mit Salz abgerieben. Es gibt in der Bibel Stellen, die machen deutlich, wenn ein Kind neu geboren wurde, dann wurde es in Wasser gebadet und dann mit Salz abgerieben. Oder bei Elia wird berichtet, dass er schmutziges Wasser mit Salz wieder gesund gemacht hat. Er hat also Unfruchtbarkeit und Tod abgewandt durch Salz. Bakterien getötet. Oder es wird berichtet, dass die Speisopfer, die man Gott dargebracht hat, mit Salz dargebracht werden mussten. Damit es gereinigt ist, damit es haltbar ist, damit wertvoll. Ich möchte es mal salopp formulieren, Fallobst ist kein angemessenes Opfer für Gott. Also konservieren und reinigen, das haben die Jünger damit verstanden, wenn Jesus ihnen sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und er sagt damit uns, hier meine Jünger, ihr lebt in einer Welt, die sich von meinem Vater, dem Gott des Lebens, abgewandt hat. Ihr lebt in einer Welt, die es nicht ertragen konnte, Gott als Schöpfer anzubeten. Ihr lebt in einer Welt, die den lebendigen Gott gegen stumme Götter eingetauscht hat. Und nun taumelt diese Welt. Ihr seht es doch tagtäglich, wie sie taumelt und dahin rutscht in die Vergänglichkeit immer tiefer. Ihr lebt in einer Welt, die von Belanglosigkeit, Beliebigkeit, Rastlosigkeit und Selbstherrlichkeit geprägt ist. Und die Sünde durchzieht alles. Und Sünde meint nicht irgendwelche moralischen Verfehlungen. Das meint das Getrenntsein von Gott. Das Geschiedensein von der Quelle des Lebens. Und wir leben in einer Welt, in der auch das, was als Freiheit angepriesen wird, oftmals noch mehr Verwerfung und Zerstörungen nach sich zieht. Jesus hat uns nicht aus dieser Welt geholt. Er hat gesagt, ihr gehört nicht mehr dazu, weil er zu mir gehört. Aber ihr seid in dieser Welt. Und wenn wir uns nun vorstellen, was ist denn unser Job in dieser Welt? Warum sind wir nicht gleich an dem Moment, wo wir Jesus erkennen, in den Himmel geholt worden? Warum sollen wir noch hier leben? Dann ist die Antwort Jesu, ihr sollt bewahrend und reinigend wirken. Andersrum, von euch geht das aus. Es ist nicht so, dass ich ständig prüfen muss, geht von mir das noch aus? Jesus sagt, ich lebe in euch und dadurch geht von euch Bewahrendes und Heilendes aus. Das Falsche, das Kaputte, das Zerstörerische dieser Welt wird durch euch, meine Kinder, zum Guten hin beeinflusst. Es gibt ja diese Planspiele, die wir manchmal machen. Was wäre, wenn es uns als Gemeinde nicht mehr gäbe? Würde das jemandem auffallen? Man kann eine Umfrage machen. Ich glaube, von diesem Text her sagt Jesus, das wäre ein Schaden für Langwitz. Weil Bewahrung und Reinigung, die diese Welt so nötig hat, die Berlin so nötig hat, dann nicht mehr durch euch Menschen erreichen kann. Salz der Erde, das, was sich Jesus damit vorstellt. Und die Frage ist, was löst denn das bei uns für Gedanken aus? Wer bin ich denn? Ich? Also wenn alle von mir so eine gute Meinung haben, aber wer mich kennt, das bin ich. Ich weiß genau, wer ich bin und nicht bin. Was habe ich schon zu geben? Ich habe alle Hände voll zu tun, mein kleines eigenes Leben irgendwie durchzubringen, den Kopf über Wasser zu halten. Ich bin gar nicht in der Position, dass ich irgendwas verändern könnte, irgendwelche Einflüsse ausüben könnte. Ich scheitere ja schon an meinem eigenen Leben. Wie oft gehe ich einen Schritt vor und mindestens einen wieder zurück? Das weiß Gott. Warum sagt er sowas? Das kann er zu anderen sagen, aber nicht zu mir. Ich kann so nicht leben als Salz der Erde. Vielleicht findet sich einer in diesen Gedanken wieder. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Ich bin überzeugt, dass Jesus auf diese Gedanken Folgendes antworten würde. Er würde sagen, ja, du hast recht. Du kannst es nicht. Du kannst nicht Einfluss in diesem Sinne ausüben, dass die Welt sich ändert. Aber ganz nebenbei, das habe ich auch gar nicht gemeint und das verlange ich auch gar nicht von dir. Ich bitte dich nur um eins, dass du mich in dein Herz hineinlässt. Dass du zu mir kommst und mich Gott in deinem Leben sein lässt. Ich bitte dich darum, dass du erkennst, dass die Schwachheit, an der du dich ständig reibst, nicht nur belastend für dich ist, sondern dass sie mir Freiraum in deinem Leben lässt. Ich bitte dich, dass du das, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, vor mich trägst, bekennst, nicht rechtfertigst und versteckst. Ich bitte dich, dass du erkennst, wie sehr ich dich als Person sehe und liebe. Hör auf, von mir wegzurennen. Versteck dich nicht vor mir. Wenn du mich so in dein Leben lässt, sagt Jesus, dann komme ich mit meiner Kraft und mit meinem Wesen. Ich erfülle dich mit meinem Geist und ich befähige dich, als Salz dieser Erde zu leben, nämlich gerade dort, wo du bist. Also verändere nicht die Welt, fange deine Ehe an oder deine Beziehung zu deinen Kindern oder Enkelkindern oder deinen Nachbarn oder Kollegen oder den Geschwistern der Gemeinde, fang da an. Sei dort Salz. Dann kann man ja fragen, was meint Jesus eigentlich konkret mit diesem Bild? Salz der Erde. Thomas hat gerade die Seligpreisungen vorgelesen. So beginnt die Bergpredigt. Und unmittelbar nach diesen Seligpreisungen sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und er meint natürlich damit, wenn ihr so in dieser Weise lebt, dann seid ihr Salz der Erde und Licht der Welt. Also du kannst Salz sein, wenn du erkennst, dass du vor Gott arm bist. Nicht der große Mann, die große Frau, nicht alles im Griff, nicht immer ein Lächeln auf den Lippen, in einer Welt, die Gott nicht mehr braucht und sich selbst zu Gott macht. Erkennst du, dass du vor Gott nichts zu bringen hast. Und der Herr verheißt dir, dir gehört das Himmelreich. Weil du weißt, wer Gott ist. Und da hast du noch nicht mal Worte gesagt. Du weißt nur, wer der Vater ist. Du kannst Salz sein, indem dein Herz sanftmütig ist. Ich rede nicht von Weicheierei. So softy. Ich rede von Sanftmut. Schnell zum Hören, langsam zum Zorn. Jesus sagt, wenn du sanftmütig bist, bist du Salz in dieser Welt, die so schnell aufbraust und sich erregt und über alles schimpft und wettert. Und wir Deutschen machen es besonders schlimm und heftig. Und Jesus sagt, die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Ich deute es mal, sie werden ihr Leben ordnen können. Du kannst Salz sein, indem du dich für Gerechtigkeit einsetzt. Und Jesus verheißt dir, und dir selbst wird Gerechtigkeit widerfahren. Wie viel Unrecht sehen wir Tag für Tag? Und ehrlich gesagt, manchmal, wenn es euch so geht wie mir, schaue ich einfach weg. Ist mir zu viel. da mag ich jetzt auch nicht noch was tun oder sagen. Wer sich für Gerechtigkeit einsetzt, Salz der Erde. Oder wer barmherzig ist. Das heißt, das an sich heranlässt, was andere zu schleppen und zu buckeln haben in ihrem Leben. Sie nicht mehr sagen, ach ja, den kenne ich in der S-Bahn, der kommt jede Woche hier durch und bettelt. Sondern dass es mein Herz berührt. Du bist Salz. Und du wirst Barmherzigkeit erlangen, sagt Jesus. Jesus spricht davon, dass Salz ist, wer sein Herz vor Gott reinhält. Und das heißt, dass ich nichts mehr vor ihm verstecke. Das heißt nicht, ich mache alles richtig. Nein, keiner von uns macht alles richtig. Aber der aufhört, in seinem Herzen so die kleinen Schubfächer aufzutun und da das reinzustopfen, was gerade mal wieder doof gelaufen ist und was ich auf keinen Fall in das Licht Gottes bringen will. Wer sein Herz reinhält, wird Kind Gottes sein, sagt Jesus. Was für eine Autorität. Salz ist, wer friedfertig lebt. Und durch dessen Leben wird Frieden ausgebreitet werden. Nicht nur die Abwesenheit von Streit, sondern dass Gott kommt und Dinge ordnet und wieder heil macht. Gott kommt dann. Wir müssen das nicht zurechtbiegen, aber Gott kommt, weil er der Friedefürst ist. Und du bist Salz in dieser Welt, wenn du dich zu Jesus bekennst. Bei uns zieht das noch nicht viel Konsequenzen in der Regel nach sich. Und trotzdem zögern wir oft. Jesus spricht dir davon, wer das tut. Der gibt damit zum Ausdruck, dass er in einer anderen Welt zu Hause ist. Und das ist Salzkraft, die ausgeht. So seid ihr Salz der Erde, so seid ihr Licht der Welt. Das zu durchdenken ist herausfordernd, gebe ich euch mal als Hausaufgabe auf. Jesus setzt dem sogar noch eins drauf, hier an unserer Stelle, und er schließt noch eine Mahnung an. Er sagt, wenn aber das Salz fade wird, womit soll man es denn wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Menschen zertreten wird. Moment mal, geht das überhaupt, Salz seiner Kraft zu berauben? Kann das möglich sein? Salz ist doch immer NaCl. Natriumchlorid, kennen wir aus der Schule. Damals hat man das Salz meist gewonnen in so Klumpen aus dem Toten Meer. Und da war nicht nur Natriumchlorid drin. Da waren noch andere Mineralien drin. Vielleicht in irgendwie tieferen Schichten auch noch irgendwelche alten Pflanzenreste, keine Ahnung. Also es war jedenfalls nicht reines Salz. Und wenn man diese Klumpen nun genommen hat und nicht gut behandelt hat, also sprich in der Feuchte hat liegen lassen, dann ist das Salz da drin ausgeschwemmt worden. Weil Salz sich in Wasser löst, in Feuchtigkeit. Und dann blieb zurück so ein Klumpen von anderen Mineralien mit einem Rest Salz. Das Ergebnis war, es war ein schöner Klumpen, aber mit dem konnte man weder reinigen noch konservieren. Und die Frage ist, was macht man damit? Wie entsorgt man das? Einfach auf den Acker kippen. Nein, da ist ja Salz drin, das würde die Pflanzen verbrennen. Also hat man es damals Tatsache auf die Wege gestreut. Und dann hat man es festgetreten. Also auch ohne Schnee in Israel hat man Salz für die Wege benutzt. Man hat es festgetreten und das schöne Ergebnis war, dass da keine Pflanzen mehr so recht wuchsen. Aber ehrlich, wenn man sich überlegt, wozu man Salz braucht, ist das ziemlich zweckentfremdet. Relativ nutzlos. Und Jesus sagt das hier, das Wort, was wir so schön mit fade übersetzen, heißt eigentlich unnütz, töricht, dumm. Wenn das Salz dumm wird, was soll man tun? Ihr Lieben, Jesus will mit dieser Mahnung uns sensibel machen. Er sagt, ich habe euch gezeigt, was aus meiner Perspektive für euer Leben möglich ist. Nun lasst euch locken und achtet doch darauf, dass euer Leben nicht diese Salzkraft verliert. Denn dann würdet ihr vorbeigehen an dem, was ich für euch möglich gemacht habe, was ich euch in euer Leben hineingelegt habe. Ihr würdet an dem Sinn eures Lebens vorbeigehen. Darum möchte ich zum Schluss meiner Predigt drei Gedanken mit euch teilen. Was nimmt denn unserem Leben diese Salzkraft? Dein Leben wird seine Salzkraft verlieren, wenn du erstens deinen inneren Menschen dauerhaft übergehst. Ich erinnere nochmal an die Glaubenstage, das wird immer mal in den nächsten Wochen noch öfter passieren, dass wir daran erinnern. Da haben wir manches über den inneren Menschen gehört, also unsere Seele. Und dieser Gedanke, dass unsere Seele stark und gesund sein soll, damit unser Leben Ausstrahlung und Gewicht bekommt, der ist total verständlich. Und da würden wir wahrscheinlich auch alle sagen, ja super, dem stimmen wir zu. Das Schwierige ist nur, wir leben nicht so. Wir gucken nicht drauf, wie geht es meiner Seele, wie kann meine Seele von Gott berührt, durchdrungen werden. Sondern wir schauen drauf, was sagen die Leute über mich? Was denken sie über mich? Wie wirke ich denn? Was will ich denn? Was sind meine Bedürfnisse? Die müssen doch auch ihr Recht haben. Wir ernähren und fokussieren diesen äußeren Menschen. Irgendwie haben wir eine seltsame Scheu, uns mit unserer eigenen Seele auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es Unsicherheit, dass man sagt, weiß nicht, was dann kommt. Vielleicht auch sowas, klingt sehr fromm, du sollst dich nicht nur mit dir selbst beschäftigen. Richtig, davon rede ich jetzt auch nicht, dass ich nur in den Spiegel schaue. Vielleicht ist es aber auch diese Ahnung, wenn ich das zulasse, in mein Herz zu schauen. Wenn ich Jesus bitte, mit mir gemeinsam da hineinzuschauen, dann hätte ich die Sorge, dass das, was ich bisher weiß, nur die sprichwörtliche Spitze eines gigantischen Eisbergs ist. Und unter dieser Wasseroberfläche, das, was da ist, ich ahne es schon, das ist bedrohlich, das wird mich in Unruhe versetzen. Da werde ich erschrecken vor, da will ich nicht ran. Und dann sagt man sich, muss ich ja auch nicht. Jesus kennt mich doch. Durch und durch. Jesus sieht diese Spitze des Eisbergs, genau wie ich sie auch sehe. Jesus sieht auch dieses Riesenteil des Eisbergs unter Wasser, das, was ich nicht sehen will. Aber Jesus sieht es, also kann Jesus doch das verändern, wenn er möchte. Ich sage ihm das auch, Jesus macht das. Aber bitte nicht, ich gucke da nicht hin. Ich habe es ein bisschen überzeichnet, aber ich glaube, so ist oft der Reflex, der in uns aufsteht. Und das ist total menschlich verständlich. Es hat nur einen Haken. Das wird nicht klappen. Jesus wird sich darauf nicht einlassen. Und richtig, er wird niemals Druck machen. Niemals. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, sagt die Schrift. Freiheit ist da. Kein Druck, kein Zwang, keine Nötigung. Wo man das Gefühl hat, oh, ich muss aber und ich werde gedrängt und ich habe keine andere Wahl, dann ist nicht der Heilige Geist, dann ist auch nicht der Herr. Der Herr kommt und klopft an und du tust auf. Wenn das wahr ist, ist auch das Zweite wahr, dass Jesus aber auch nur das in dir heilen und verändern kann, was du ihn lässt. Und das musst du zuvor mit ihm gemeinsam anschauen. Weil er dich fragen wird, darf ich? Oder willst du noch warten? Musst du noch warten? Ich möchte das an so einem schönen biblischen Beispiel mal euch deutlich machen. Der Lazarus lag im Grab und Jesus stand vor dem Grab. Und das Erste, was Jesus gemacht hat, war nicht, dass er gegangen ist und gesagt hat, so, ich muss den Stein wegräumen, dann gehe ich rein in das Grab und dann hole ich Lazarus raus. Das wäre unsere Erwartung. Jesus, mach mal alles. Jesus steht vor dem Grab und er weint und er sagt zu seinen Jüngern, rollt ihr diesen Stein weg? Zu seinen Jüngern. Und er sagt ihnen damit, zieht euch nicht zurück. Kommt aus der sicheren Distanz heraus. Schaut in diese Grabeshöhle. Habt keine Furcht vor dem, was kalt und dunkel in deinem Herzen aussieht. Bleib nicht nur Zuschauer aus der sicheren Distanz, was Jesus tun will, sondern werde Teil dessen, was er tut. Wenn er dich heilen und freisetzen will, kann er das nicht ohne dich, nur mit dir. Und als dieser Stein weggerollt war, hat Jesus in die Höhle hinein gerufen, hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Und der Mann kam heraus. Und er war heil und gesund und lebendig. Ihr Lieben, das ist so ein Bild dafür. Unsere Angst, wir bleiben gern vor dieser Grabeshöhle unserer Seele und sagen, nein, Herr, du musst alles machen. Und der Herr sagt, nee, roll den Stein weg. Guck da rein, ich bin ja bei dir und ich bringe das Leben und ich bringe die Heilung und ich bringe den Trost in deine Dunkelheit. Die eigene Seele nicht dauerhaft übergehen. Zweiter Gedanke, dein Leben verliert seine Salzkraft, wenn du Gottes Wort zwar aufsaugst, aber es dich nicht verändert. Das Internet ist ja ein sehr zwiespältiges Ding. Eins ist ja gut, man kann rund um die Uhr alle möglichen Predigten hören, rund um die Welt alle Prediger sich raussuchen. Ich empfinde manchmal, das ist auch eine ziemliche Verlockung. Nämlich Predigten zu hören auf der Suche nach einer noch neueren Berührung und nach einer noch tieferen Erkenntnis. Und ich sage gar nichts dagegen. Ich finde Berührung Gottes und Erkenntnis aus seinem Wort, finde ich klasse. Finde ich gut. Nur zu erwarten, dass allein Berührung und Erkenntnis mich verändert, ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Das ist ein kleiner Trugschluss. Denn das Wort Gottes wird mich dann verändern, wenn ich es in meinem Alltag auch umsetze. Das heißt, wenn ich in meinem Alltag das tue, was das Wort Gottes mir sagt. Also, wenn ich den Schritt der Vergebung auch wirklich gehe. Wenn ich die Sorgen, die sich um mich herum wie so einen Wall aufbauen wollen, wenn ich sie dem Herrn hinhalte und bringe und nicht wieder sage, danke Jesus, jetzt weißt du auch, warum ich mich Sorgen mache und nehme sie wieder mit. Wenn ich mich zu Jesus bekenne, obwohl es eine Situation ist, die vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Wenn ich eben nicht in den Chor der Nörgelei mit einstimme, wie schlecht doch alles ist. Wenn ich damit aufhöre, hinter dem Rücken anderer schlecht über sie zu reden. All das sagt das Wort Gottes. Ich möchte es mal provokant sagen. Du musst nicht mehr wissen oder hören, sondern schlicht das tun, was du weißt und gehört hast. So bist du Salz. Dritter Gedanke. Dein Leben verliert seine Salzkraft, wenn du deine Verantwortung an andere schiebst, delegierst. Letzte Erinnerung heute an die Glaubenstage. Wir hatten dort so eine Studie vorgestellt bekommen, die dieser Frage nachgegangen ist, warum kommt es oft vor, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ab einem bestimmten Punkt aufhören, weiter zu wachsen? Die bleiben auf so einem Plateau. Und dann haben sie das Gefühl, da fehlt was, aber sie wissen nicht, was fehlt. Sie suchen es, aber kriegen es nicht. Und es ändert sich nichts. Diese überraschende Erkenntnis daraus war, aus dieser Studie, dass dieser Punkt, auf dem sich entscheidet, ob ich dieses Plateau verlasse und weiter wachse, genau der ist, an dem ich bewusst annehme, für meine Beziehung zu Jesus trage ich die Verantwortung. Für mein Wachstum trage ich die Verantwortung. Oder mit den Worten unseres Bibeltextes, dafür, dass ich Salz als Salz leben kann, kann ich niemand anders verantwortlich machen. Das ist Sache zwischen Jesus und mir. Ich fand das interessant und wichtig, weil ich glaube, das ist etwas, was uns noch intensiver und länger beschäftigen wird. Es ist gar nicht so offensichtlich immer, wo wir an manchen Stellen sagen, ich nehme die Verantwortung nicht für mich wahr, ich delegiere sie. Das ist manchmal sehr subtil. Aber es ist wichtig wahrzunehmen, wo gebe ich denn meine Verantwortung an andere ab? Wo erwarte ich von meinem Bruder und Schwester in Christus, dass sie mir den Trost geben? Wo erwarte ich, dass die Seelsorge mich befreit? Wo erwarte ich, dass der Lobpreis mich freisetzt? Wo erwarte ich, dass der Prediger genau das sagt, was ich jetzt brauche? Wo erwarte ich, dass die Gemeinde das tun muss für mich? Du selbst hast es in der Hand, wie deine Beziehung zu Jesus läuft. Du selbst kannst dein Wort lesen. Du hast es. Vielleicht in 100 Übersetzungen, du hast es. Ich habe neulich ein Buch gelesen von China, wie dort vor Jahren über Open Doors 1 Million Bibel reingeschmuggelt waren. Das hat mich so bewegt, wie die Leute gelitten haben, weil sie die Bibel nicht haben und was sie alles dafür riskiert haben, damit sie dieses Wort haben. Die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und gesagt haben, wir brauchen das Wort Gottes. Wir haben es. In jedem Buchladen, in jedem Regal, hier hinten, überall. Du kannst es lesen. Ja, ich bin ja kein Theologe, ich verstehe das nicht so. Theologen verstehen es auch nicht immer so, wie es sein sollte. Aber wenn der Heilige Geist dieses Wort geschrieben hat, dann hat es nicht nur für Theologen geschrieben, sondern auch für dich. Du kannst dir Zeit nehmen, um auf Jesus zu hören, mit ihm zu reden. Das kannst du tun. Ah, mein Alltag ist immer so voll und wenn ich abends nach Hause komme, dann geht es nicht. Dann stehe 5 Minuten eher auf. Du kannst dir die Zeit nehmen. Also du wirst Salz der Erde sein können, wenn du in einer engen Beziehung mit Jesus bist. Und das entscheidest du, wie eng die Beziehung wird. Das ist eine Sache zwischen Jesus und dir. Vielleicht, ihr Lieben, hat der Heilige Geist zum einen oder anderen von uns durch eins dieser drei Dinge geredet. Vielleicht auch was ganz anderes. Ich möchte einfach schließen damit, um dir Mut zu machen, folge doch dem Reden Gottes zu deinem Herzen. Was immer dir gesagt hat, reagiere darauf und geh deinen Schritt. Denn diese Perspektive, die Jesus eröffnet, die ist aller Mühe wert. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist der Sinn eures Lebens. Gottes reinigende, bewahrende Kraft soll durch euch ausgehen in eine Welt, die taumelt. Und das wird sie tun, bis Jesus wiederkommt. Amen.